Ja, ja. Tut es. Oh, so. Wenn ich runtergehe, geht es besser. Wenn ich hochgehe, ist es nicht so gut. Aber ja. Ja, nee, das geht schon gut. Ja, Esoterik, das wird heute Abend das Thema sein. Also, wir haben ja schon miteinander hier Buddhismus, über Yoga haben wir was gesagt, über Hinduismus, heute Abend Esoterik. Das sind solche ja, Stunden, wo man ganz viel drinlegen kann. Das ist ja ein Riesenthema, Esoterik, und wir werden uns abwechseln, ist auch leichter zum Zuhören. Das machen wir häufig, wenn wir unterwegs sind und wir zusammen unterwegs sind und Vorträge halten, dass wir uns abwechseln. Und Menschen sagen immer, ach, das ist einfach erfrischend, wenn man zwei Stimmen hört, und dann kann man auch besser aufmerken. Und das hoffe ich, dass das bei euch auch so gehen wird. Nun, ich möchte mit einem Bibelvers anfangen. Ein ganz komischer Vers, aber ich habe ihn neulich gelesen in Amos. Und ich fand irgendwie das interessant. Ich habe das in einer anderen Übersetzung gelesen und manchmal in einer englischen Übersetzung, manchmal stehen dann da Dinge, die das noch mehr klar machen, was da eigentlich gemeint ist. Amos 5, Vers 4. So spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich. Also es ist ein Gott da, der herausfordert und sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Vers 5. Und sucht nicht Bethel. Bethel ist übersetzt Haus Gottes. Sucht nicht Haus Gottes. Also interessant, was hier ausgesagt wird. Denn sie meinten alle, da war Gott, im Haus Gottes. In diesem Ort, diesen Ort hieß Bethel, das heißt Haus Gottes. Sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal, ein anderer Ort, wo Gott angebetet wurde damals, und zieht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel, Haus Gottes, zum Unheilshaus werden. Das war Haus, das Wort Unheilshaus ist ja auch ein hebräisches Wort, da steht auch das Wort Bet und dann steht da das Wort, was für Leerheit oder auch Unheil steht, für ja, Vanity. Es ist einfach ein ganz komisches Wort, was auch die Leerheit, die Buddhisten eigentlich anstreben. Eine, man könnte sagen, Einheitserfahrung, wo man sich selbst aufgibt, wo kein Gott ist, kein Ich. Ich habe das letzte Mal auch zu diesem Thema Mystik etwas gesagt, weil in Mystik ist genau das Thema, dass man sich selbst völlig aufgibt, gibt in diese Einheitserfahrung mit Gott. In dieser Erfahrung ist kein Gott mehr und kein Ich mehr. Es ist ein leeres Haus. Und das wird hier genau gesagt, dass das Haus Gottes zu einem leeren Haus werden wird. Das heißt, es wird was im Haus Gottes hineinkommen, dass es leer läuft. Nicht nur menschenleer, sondern leer vom Geiste Gottes her. Es wird noch allerhand Blödsinn gemacht dort, aber Gott wird nicht mehr gesucht. Deswegen nochmals danach diesen Aufruf, sucht dem Herrn, so werdet ihr leben. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. So, wenn wir hier hinkommen, wo auch immer, wenn wir nicht den Herrn suchen, dann vergiss es. Wenn du zu einem Haus gehst, wo du meinst, da wird Gott angebetet, aber du suchst nicht den Herrn, dann wirst du in einem leeren Haus kommen oder dann wird dein Haus leer sein. Nun, Esoterik ist eine Strömung, wo vieles sehr bunt aussieht, wie auch die Buchstaben hier zeigen, aber es ist dennoch genau, was ich hier sagte, leer. Es hat keinen Gott. Es ist nicht einer da, der angebetet wird, der eigentlich außerhalb dieses Kosmoses ist, dieses Weltraumes. Nein, man glaubt, in sich oder in dem Kosmos Gott begegnen zu können. Bunt wie die Esoterik, so sind auch die Läden,
Über diesen Laden steht Energy World und man sieht da Buddha-Statuen. Buddha ist im Begriff der Lehre. Und man sieht da schöne, also Bilder, Räucherstäbchen. Man findet vielen Büchern, harmonische Musik. Es ist wohltuend. Man hat den Eindruck, hier ist was los. Vielleicht eine Beruhigung, vielleicht auch eine Energie, deswegen auch Energy World, über diesen Laden. Nun, die fernöstliche Spiritualität sieht man überall, wie auch hier ja, in so einer Werbung. Da wird für Sofas geworben. Dieser Mann braucht gar kein Sofa, denn er schwebt darüber. Aber es ist attraktiv. So wird geworben, man möchte irgendwie die Mystik oder fernöstliche Levitation präsentieren. Und auch in Air-Tours wird das angeboten. Man reist nicht mehr nur auswendig, sondern gerade auch inwendig, mittels Yoga, mittels Meditation, Fantasiereisen. Ist ja alles viel billiger als diese teure Flugreisen, könnte man denken. Aber so bin ich nun aufgeregt, weil man muss für Kurse auch einiges dahin blättern, um da mitmachen zu können und bestimmte vielleicht Energien zu erfahren. Nun, ein buntes Gemisch, dagegen grausam das Kreuz, grausam in seinem Leiden, es steckt wirklich ab. Es ist nicht harmonisch. Und die Esoterik möchte sich gerade auch davon absetzen. Leiden, Schuld, damit haben wir nichts zu tun. Da möchten wir überhaupt nicht überreden. Das ist kein Thema bei uns, denn wir haben Freude, wir sind ja göttlich. Wir machen es bunt, denn wir sind so bunt, so wie Gott bunt ist oder das Göttliche. Wir möchten einfach alles, das heißt das Beste, aus den unterschiedlichen Religionen herausnehmen. Und so kommt Folgendes dabei raus, wie auf diesen Tafel steht, ein bisschen von Jesus vielleicht, ein bisschen von Buddha, ein bisschen von Manitou. Unterm Strich ergibt sich Jebuma. Wir sind hier im Westen so gesagt eher Jebumas als wirkliche Buddhisten oder auch wirkliche Christen. So die neue Art Häppchenreligion. Vielleicht ist genau das auch eine Bezeichnung für die Esoterik. Jebuma. Ein buntes Durcheinander. Das heißt, die besten Rosinen aus den unterschiedlichen Religionen. Wenn wir zum Thema Esoterik reden und sprechen heute Abend, möchte ich es erklären. Ich habe das schon einmal gemacht beim Thema Yoga, aber noch einmal zur Wiederholung, weil es ist wichtig, das zu sehen, dass man einen Eindruck hat, wo geht es hier drum? Was ist Esoterik? Nun, das Wort stammt aus dem Griechischen, von dem Wort Esoterikos. Dieses bedeutet innen, verborgen oder geheim. Und es geht um ein Wissen, was hinter den Dingen verborgen ist. Etwas, was man nicht direkt sieht, sondern spirituell unsichtbar doch da ist. Man kann es schon auch spüren, indem Energie vielleicht durch einen fließt, aber man braucht bestimmte Methoden, um diese Energie zu spüren, ob dieses Verborgene in einem steckt oder in dem Kosmos, ist egal. Überall steckt was Verborgenes. Wir sollen uns mit diesem Verborgenen, mit diesem Göttlichen eins machen. Und jede Methode, die in diese Richtung eigentlich angewandt wird, kann man unter diesem Regenschirmbegriff Esoterik einordnen. Nun, Esoterik ist ja eigentlich die Methodik, die das Verborgene hervorheben möchte und hat ihren Sitz in der sogenannten New Age Bewegung. Die New Age Bewegung fing in etwa an in den 70er Jahren, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da wurde gesagt, sie haben sehr auch auf die Astrologie geschaut, dass das Gesamtsternbild sich in etwa jede 2000 Jahre verschiebt, von in etwa 0 bis 2000 stand das Gesamtsternbild der Fische zentral im Sternenhimmel und das hat diese Zeit geprägt. Das hat vor allen Dingen seine Prägung gehabt durch die Christen. Und mit den Christen fand auch viel Gewalt statt, so sagen es die New Ager. Nun ist dabei ein neues Sternbild im Sternenhimmel zentral zu stehen zu kommen, jetzt in etwa, und das ist das Wassermanns, der Wassermann. Und deswegen wird dieses Zeitalter das Wassermannszeitalter genannt, Aquarius. Und in diesem Zeitalter herrschen die Esoteriker vor, und mit den Esoterikern sagen sie und glauben es auch, dass es ein Friedensreich sein wird in dieser Welt. Nun, das sehen wir noch nicht genau. Wir haben noch 2000 Jahre Zeit. Also, das wird dann, so glauben sie, noch irgendwie kommen. Wir sehen, dass sie in der heutigen Umschwung einen ganz besonderen Änderung im Bewusstsein erkennen. Das heißt, es geht hier um Zeitpunkte. Diesen Zeitpunkt jetzt und heute ist ganz besonders für Esoteriker. Nun, Buddhisten haben auch bestimmte Punkte, wo sie glauben, dass Änderungen auftreten. Sie haben auch einen Zeitpunkt in Zukunft. Sie glauben an einen Maitreya, ein Maitreya-Buddha. Es gibt auch einen relativ bekannten Esoteriker, Benjamin Graham, und der sowas in diese Richtung. Also der verkündigt, dass der Maitreya jetzt da ist, dass diesen Geist jetzt aktiv ist und alsbald in diese Welt auftreten wird, und zwar sichtbar. Der glaubt, der ist ja schon da, sichtbar, aber ist noch esoterisch verborgen. Wenn die eisernen Vögel fliegen, hat mal ein Gründer des Buddhismus in Tibet gesagt, dann wird die Lehre vom Buddhismus vom Osten gen Westen hinübergehen. Und man glaubt, eiserne Vögel sind ja Flugzeuge, dass das jetzt stattfindet. Also jetzt auch in diese Prophezie einen ganz besonderen Umschwung unserer Zeit. Und dann glauben die tibetischen Buddhisten, dass es noch einen zukünftigen großen Umschwung geben wird. In dem Jahre 2424 wird ein weltweiter Krieg stattfinden, da wird praktisch alle Buddhisten und Freunde des Buddhismus gegen alle Feinde des Buddhismus kämpfen. Und das wird so konkret angedeutet. Da in dem Buch, was über dieses sogenannte Kalachakra-Tantra geht, da hat ein Autor, ich kenne den Mann, ich habe damals mit ihm zusammen auch praktiziert, der hat geschrieben, dass wenn man es genau ausrichtet, diesen Umschwung der Zeiten, dass es eher in diese Zeit einzuordnen wird. Das heißt, im Jahr 2424, dann wird erst das gesamte Sternbild des Wassermanns sichtbar werden. Also so hat er es ausgerichtet. Also er glaubt, da ist erst diesen Umschwung. Wann ist aber für uns Christen dann diesen Umschwung? Diese Riesenänderung. Nun, da sagt Paulus in Galater 4, ab Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir Heiden, die Kindschaft empfingen. Also, dieser besondere Umschwung in diese Welt war damals, als Jesus Christus in diese Welt hineinkam. Wir gedenken, dass jedes Jahr mit Weihnachten, dass das ein ganz besonderen Zeitalter, ein ganz besonderen Zeitpunkt war, denn da war die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn, oder es wird in anderer Stelle so genannt, dass Gott in seinem Sohn in diese Welt einkehrte. Ein wunderbares Ereignis. Da war ein Umschwung, die, wenn wir es erkennen, auch für uns heute noch aktuell sein kann. Also da gibt es unterschiedliche, man könnte sagen, Betonungen, aber die Esoteriker sagen, oder die New Age, also die Christen sind doch auch, das ist doch alles 2000 Jahre zurück. Jetzt haben wir uns entwickelt. Wir entwickeln uns zu einem Besseren. Dieses Bessere wird an vielen Orten beschrieben als etwas, was uns Verbesserung in unserem menschlichen Dasein geben wird.
doch, geht.
Ja, jetzt? Tut's? Nee, ne? Ja? Okay, ihr hört es. Ja, wurde eben gerade die Frage, habe ich so nebenbei gehört, wer gewinnt bei diesem Krieg, wenn die Buddhisten diesen angekündigten Krieg führen werden? Und das ist ganz klar, wer da gewinnt. Natürlich, die Buddhisten gewinnen den Krieg und sie werden gegen alle die kämpfen, die an einen Gott glauben. Und die werden natürlich verlieren. Und als erstes werden sie gegen die Muslime kämpfen. So steht das in ihren heiligen Schriften. Das ist nicht irgendein einer, der das gesagt hat, sondern das ist in ihren heiligen Schriften vorausgesagt. Ja, ein neues Zeitalter soll angebrochen sein, so heißt es. Und da findet man jetzt natürlich auch im Internet Aussagen über dieses neue Zeitalter, wie das sein wird und vor allen Dingen, wie Menschen sein werden in diesem neuen Zeitalter. Und da gibt es zum Beispiel im Internet unter dem Stichwort Lichtkörperprozess der Aufstieg ins Licht. Und da wird also beschrieben, wie die ganze Menschheit dabei ist, sich also vom tierischen Bewusstsein langsam immer höher zu entwickeln. Und sie sagen, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte. Und wir entwickeln uns sozusagen von einem tierischen Bewusstsein zu einem göttlichen Bewusstsein. Also ein Evolutionsprozess, der jetzt nicht nur im Materiellen stattfindet, also vom Affen oder so zum Menschen, sondern nein, vom Menschen zum Gott. Das wird dann auf spiritueller Ebene dieser Bewusstseinsschritt sein und der Aufstieg. Und da sagen sie, wir werden zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind, die in der Freude und in der Liebe leben, Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden, Menschen des neuen Zeitalters. Nun können wir denken, jawohl, das ist ja nun also ein bisschen weit her und utopisch. Aber wenn wir anschauen, dann müssen wir doch sehen, was sich auch bereits trotz allem schon in der Christenheit für Gedankengut befindet. Nämlich, dass wir nicht mehr krank sein dürfen. Und wenn wir es wirklich haben, dann werden wir nicht mehr krank sein. Und dieses Gedankengut verbreitet sich immer mehr. Und als Esoterikerin, ich war ja ungefähr 10 Jahre in der Esoterik, glaubte ich, dass ich einmal so weit sein werde, dass ich es selber in der Hand habe und es bestimmen kann, ob ich krank werden will oder nicht. Und wenn ich krank werde und ich habe vielleicht nicht aufgepasst, ja, und dann werde ich doch krank, dann kann ich über meine Gedanken, Kraft meiner Gedanken, kann ich das verändern und kann praktisch meinen Körper wieder so herstellen, dass er gesund wird. Nun, im Moment sind wir alle noch nicht auf diesem Stand und wir brauchen noch ganz viel Hilfe und dazu wird uns auch ganz viel Hilfe angeboten, nämlich durch bestimmte Bücher oder auch Kurse wie Reiki, Qigong, Yoga, Ayurveda. Man kann sich auch Tarotkarten legen lassen, um ein höheres Bewusstsein zu bekommen oder auch Blockaden aus der Vergangenheit aufzuheben. Diese eben aufgezeigten Bücher oder Methoden, die wollen alle eines. Sie wollen schon auch auf den Körper wirken, sie wollen auch auf die Seele wirken, aber sie wollen ganz besonders auf den Geist wirken. Und wenn man da nachliest, dann hört man immer mehr, dass es da um eine bestimmte Spiritualität geht, für die man sich dadurch die Methoden auch öffnet, nämlich für höheres Bewusstsein. Das höhere Bewusstsein kann sich durch diese Methoden, so wie es gesagt wird, entfalten. Nun, die Esoterik oder auch Esoteriker haben ein Ziel für diese Welt. Und zwar wollen sie aus dieser Welt ein Paradies auf Erden machen. Und wir wissen natürlich alle, das ist ja nicht so leicht. Im Paradies muss ja Frieden herrschen. Nun, es soll zwar ein Friedenszeitalter werden, aber Sie sagen, da gibt es natürlich zwei Punkte, über die die Menschen sich im Allgemeinen auf der ganzen Welt immer am meisten streiten. Und das sind eben die unterschiedlichen Regierungen und die unterschiedlichen Religionen. Und aus dem Grunde ist dafür nötig, um ein Paradies auf Erden zu schaffen, eine Weltregierung oder auch eine Weltreligion. Und das strebt man eben an mit der Esoterik. Die Esoterik, der Martin hat es ja schon am Anfang gesagt, die nimmt aus allen Religionen etwas. Und zwar auch meistens auch aus den mystischen Richtungen, zum Beispiel auch aus dem Islam, da nimmt sie den Sufismus. Und sie nimmt aus dem Judentum die Kabbala, aus dem Christentum die Mystik. Sie nimmt aus allen Naturreligionen den Schamanismus. Überall nimmt sie etwas von den alten Ägyptern, diese Geheimlehren. Denn Esoterik befasst sich ja mit dem geheimen Wissen. Und das ist nicht nur im Menschen, das soll auch nicht nur irgendwo im Kosmos sein, sondern da gibt es auch geheime Lehren. Und da ist es wichtig, diese kennenzulernen. Hier, das haben wir schon oft gezeigt, wer unsere Vorträge mal gesehen hat. Das ist schon ganz alt, dieses Bild. Da kann man sagen, da haben schon vor 8 Jahren war das mindestens schon, haben Vertreter der großen Religionen das demonstriert, dass sie also doch eigentlich alle eins sind. Gut, die Esoterik hat auch ein Ziel für jeden einzelnen Menschen. Und ich habe das schon gesagt, die ganze Menschheit soll sich entwickeln. Und zwar soll jeder einzelne Mensch sein göttliches Bewusstsein entwickeln. Wir haben ja am Mittwoch haben wir über Scientology gehört. Wir haben auch über die Moon-Sekte gehört. Und alle haben im Grunde das gleiche Denken, nämlich der Mensch ist im Kern göttlich. Letztendlich kann man sagen, er ist Gott, so sagen es auch. Zum Beispiel hat dann damals, als die New Age-Bewegung angefangen hat, Shirley MacLaine, die hat ja darüber viele Bücher geschrieben, über ihre spirituelle Entwicklung. Und da war sie dann auch in einem Film zu sehen, wo sie da in Malibu am Strand läuft. Und dann sagt sie dann, ich bin Gott, weil ihr Lehrer sie angeleitet hat, das zu sagen. Ja, und dieses zum Beispiel, wenn man jetzt also seinen göttlichen Kern erkennt, entwickelt, dann nennen das Esoteriker Selbstverwirklichung. Das ist in ihren Augen Selbstverwirklichung. Bei Selbstverwirklichung geht es nicht darum, dass man irgendwelche Fähigkeiten hat, die man entwickeln soll, sondern es geht darum, dass man im Kern Gott ist und das soll man entwickeln. Dann verwirklicht man sich selbst. Ja, diese Entwicklung geht ja so hoch, dass sie ja sogar der Meinung sind, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, dass wir noch nicht mal mehr sterben werden. Wie natürlich Gott auch. So hat ein Schreiber, Ken Wilber, ein Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Also mit dieser Halbzeit meint er eben, dass wir jetzt auf der Hälfte der Entwicklung sind, in unserer spirituellen Entwicklung. Und da sagt er, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die sich auf halbem Weg zwischen dem Tier und den Göttern befindet. Der Seele, die sich aus dem tierischen Zustand befreit und sich auf den Weg zum Himmel gemacht hat. Der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Da sollen wir eines Tages alle hinkommen. Und dann sagt er noch, die diese Tatsache aber erst in jüngster Zeit entdeckt hat. Nämlich zur Zeit des New Age. Ja, wie kommt man dann zu so einem hohen Ziel, selber Gott zu werden oder göttlich oder seine Göttlichkeit zumindest erstmal zu entfalten? Da sagen Esoteriker ganz klar, der Weg ist das Ziel. Da gibt es keinen bestimmten Weg. Fang einfach an, mach ein bisschen Yoga und dann wirst du merken, dass es nicht nur auf deinen Körper wirkt, auch nicht auf deine Seele, sondern auch auf deinen Geist. Und du wirst merken, dass dich vielleicht Energie durchflutet und du wirst vielleicht sogar mehr Kraft haben, dir wird es vielleicht sogar besser gehen. Und dann willst du mehr wissen. Und dann bleibst du nicht nur beim Yoga, dann sagst du, oh, ich könnte es auch mal mit Qigong versuchen. Oder wenn ich krank bin, lasse ich mir mal die Hände auflegen und ich lasse mir mal ein Reiki geben, weil das ist ja viel sanfter als die Schulmedizin. Und so kommt man nach und nach immer mehr da hinein und merkt es gar nicht. Und das ist, sagen sie, aber das ist egal, wie weit du in diesem Leben kommst, die glauben ja auch an Reinkarnation. Wenn du in diesem Leben deinen göttlichen Zustand noch nicht erreichst, das ist ja auch wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber du kannst im nächsten Leben weitermachen und fängst du da wieder an, wo du aufgehört hast. Der Weg ist das Ziel. Hier so ein bisschen so ein Foto, ist egal mal, wohin der Autofahrer fährt. Ist übrigens auch ein Bild aus der Werbung. Ja, die Werbung manipuliert uns ja und lässt uns dieses ganze Gedankengut immer vertrauter werden.
Ja, was bedeutet nun in der Esoterik Sünde? Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es schon angedeutet, über Schuld spricht man nicht, aber ich möchte ein bisschen noch dazu sagen. Ken Wilber, wir haben ihn schon zitiert, hat Folgendes gesagt. Er sagt, das Essen vom Baum, da wo eigentlich, wie wir es nennen, die Erbsünde geschah, war als solches nicht die Erbsünde. Es bedeutete den Erwerb vom Selbstbewusstsein. Er erklärt weiter, sie, das heißt Adam und Eva, wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben, sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. Also hier dieses enorme Bewusstsein, dass wir Menschen selbst für alles wählen und die ersten Menschen haben einfach sich selbst dazu durchgerungen, aus dem Paradies herauszugehen, weil sie konnten dann in diese gefallene Welt lernen, sich selbst bewusst zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das so achtet. Das heißt, der Fall war eigentlich kein Fall, es war ein Aufstieg. Und so sind sie sehr positiv ausgerichtet. Sie erwarten, dass alles nur noch besser wird. Also vom tierischen Bewusstsein zum göttlichen Bewusstsein. Dann sagt er im Klammern dahinter, übrigens sollten wir Eva für diese mutige Tat danken, statt sie zu schelten. Und hier sehen wir, wie das umgedeutet wird. Ist ja unglaublich. Nun ist Eva auf einmal lobenswert dafür, dass sie diese verbotene Frucht genommen hat und ihr Mann da weitergegeben hat. Nun, weil sie dadurch, das heißt die Menschheit, Selbstbewusstsein entwickeln konnte. Vorher war sie in Art Gebärmutter, Paradies, dann wurde sie daraus geboren und nun entwickeln sie sich weiter, sich selbst bewusst zu sein, bis zu dem Punkt, dass sie selbst Gott sind. Deswegen sprechen Esoteriker und Ken Wilber auch davon in seinem Buch, dass es hauptsächlich um einen sogenannten theologischen Sündenfall handelt. Er meint Folgendes mit. Der theologische Sündenfall ist, dass der Mensch seine Einheit mit der göttlichen Quelle vergessen hat. Das heißt, sie sind in Bewusstsein gefallen, dass sie nicht mehr wussten, dass sie göttlich waren. Und sobald dieses Bewusstsein wieder geweckt wird, dass sie göttlich sind, ist diesen Sündenfall überwunden. Ist ja leicht, oder? Also wir müssen nur einen Schalter im Bewusstsein umschalten und dann werden wir selbst göttlich sein. Und das ist eben diesen theologischen Sündenfall, ist ja nur eine Sache, die im Bewusstsein, in den Gedanken, in den Einstellungen der Menschen steckt. Und nun bringen sie Menschen durch alle möglichen Methoden dazu, dass im Bewusstsein wieder, so wie sie es glauben, diese göttliche Quelle, die sie vergessen sind, zum Tragen kommt. Nun gibt es viele Dinge, die die New Age-Bewegung als passé beachtet und sie sagt, es soll eine Entwicklung zu positiven Sinn da sein. Das heißt, sie nennen und benennen auch bestimmte Missstände in der Gesellschaft und sie meinen häufig, dass das durch das Christentum so geworden ist und dass wir daraus frei werden müssen.
Ja, also Sie sagen ja, dass mit dem neuen Zeitalter eben auch neue Werte kommen. Und so werden wir jetzt auch mit diesen neuen Werten konfrontiert. Und so sind Sie der Meinung, dass also in dem alten Zeitalter der Mensch die Herrschaft über die Natur hatte. Und so steht es ja auch in der Bibel, und dass also die Menschen über die Natur herrschen sollten. Aber Sie sagen, natürlich ist es so, dass der Mensch seine Herrschaft missbraucht hat. Die Welt ist zerstört, wir sehen das. Und es muss wieder heil werden. Das ist ja auch im Paradies so, heile Natur. Und um jetzt die Natur wieder zu heilen, da müssen wir in Einheit mit der Natur leben. Gut, das hört sich gut an und man denkt, ist das Hegen und Pflegen? Nein, das ist nicht nur Hegen und Pflegen. Das soll es zwar auch sein, aber das ist nicht das Wesentlichste. Denn in der Esoterik hat alles eine spirituelle Bedeutung. Und so wollen Sie einmal Einheit mit der Natur leben, mit der unsichtbaren Welt. Und zwar findet man da wieder mal im Internet, eben unter diesem Lichtkörperprozess, folgende Aussage. Wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, und jetzt kommt es, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Also es gibt Reiche der Natur, die sichtbar sind, und welche, die in höheren Bereichen leben, das sind die unsichtbaren Bereiche. Und das sind folgende: Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Jetzt kann man denken, naja, also ist ja richtig lächerlich, die sind ja wohl mit Märchen beschäftigt. Aber man muss wissen, dass sie das total ernst meinen. Wir werden nicht umsonst jetzt durch Deko mit dieser Welt vertraut gemacht. Mit vielen Engelbüchern, da wird unsere Gesellschaft überschwemmt. Wir können Feen und Naturgeister kaufen und sie uns in unseren Garten setzen und so weiter. Das war noch nie so stark wie jetzt. Und ich weiß, damals, da hat mich dann auch mal jemand gefragt, der dann wusste, dass ich schon lange mit diesem Gedankengut beschäftigt war, ob ich denn schon mal Feen oder Naturgeister gesehen hätte. Und ich habe gedacht, nee, eigentlich noch nicht. Ich war eigentlich froh, dass ich die noch nie gesehen hatte. Aber er meinte, wenn ich die schon gesehen hätte, dann wäre ich schon auf einer höheren Bewusstseinsebene. Gut, dann gibt es natürlich also die anderen Bereiche, aber zunächst müssen wir wissen, dass sie auch der Meinung sind, dass auch diese unsichtbaren Wesen im Prinzip irgendwie alle göttlich sind. Denn sie haben alle irgendwo ein göttliches Bewusstsein und diese sollen uns ja sogar schon voraus sein mit ihrem göttlichen Wesen. Also Esoteriker sind der Meinung, dass Gott in allen Dingen ist. Und dieses Bild sagt das nochmal, alles ist in allem ist alles. Das heißt, Gott ist in Bäumen, Gott ist in Planeten, Gott ist im Menschen, Gott ist in Tieren, in Pflanzen, nach ihrer Meinung in allen Dingen. Und immer mehr Menschen glauben das. Im Kindergarten zum Beispiel kommt es häufig vor, dass Erzieherinnen mit den Kindern in den Wald gehen und dass sie die Bäume umarmen. Oder das macht man auch in Selbsterfahrungsgruppen, dass man rausgeht, man umarmt die Bäume, holt sich Kraft von den Bäumen, man fängt an mit den Bäumen zu reden, man holt sich Anweisungen von den Bäumen, das habe ich übrigens damals auch gemacht. Hier sieht man zum Beispiel, wie vor ein paar Jahren mal Rentner in China waren. Und da heißt es da, Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Und die haben halt die Hände da dran gehalten und gemeint, dann bekommen sie eine entsprechende Energie, göttliche Energie. Gut, Energie, göttliche Energie soll auch eben in Steinen sein. Da gab es ja diese Mode mit diesen Perlen, die gibt es ja nicht mehr. Aber dieses Bewusstsein, das ist ja jetzt ganz und gar verbreitet. Wir haben es ja am Anfang bei diesem Laden Energy World gesehen, dass da auch große Steine in dem Schaufenster standen, die sollen dann ganz viel Energie geben. Also wenn ihr jetzt am Wochenende rausgeht und mit Menschen sprecht am Martini-Markt, dann müsst ihr eines wissen, dass dieses Denken, Gott ist in allen Dingen, total verbreitet ist. Und das ist nicht nur für so ein paar ausgeflippte Esoteriker, sondern das Denken inzwischen, glaube ich, wohl 80% der Bevölkerung. Wir hören das immer wieder, wo wir auch hinkommen, hören wir das. Ja, also Nina Hagen, eine ganz ja bekannte Sängerin, die hat auch mal gesagt, wie sie Gott sieht. Und da hat sie das eigentlich ausgedrückt. Mein Gott ist in mir und außer mir. Mein Gott ist in jedem Menschen, in jedem Tier, in jedem Element der Natur, in jedem Baum, jeder Pflanze, jeder Wolke, in jedem Stern und in der Luft, im Feuer, und er ist auch Geist. Ja, mit diesen neuen Werten kommt ein anderer Wert. Zum Beispiel sagen sie, im alten Zeitalter hatte der Mensch Wissen über Gott. Ja, er hatte Wissen über Gott, wie konnte er das haben? In der Bibel. Aber das darf natürlich im neuen Zeitalter nicht mehr sein, denn dann müssten wir alle Christen werden oder müssten wir sagen, die Bibel ist das Wort. Nein, im neuen Zeitalter macht der Mensch göttliche Erfahrungen. Warum? Weil er im Kern ja göttlich ist. Und dann können wir darüber sprechen, was hast du für Erfahrungen gemacht mit der göttlichen Energie und was habe ich mit der für Erfahrungen gemacht. Und wir streiten uns nicht mehr herum, weil wir glauben ja alle, dass wir irgendwie im Kern göttlich sind. Und auch dieses Denken hat schon totalen Einfluss genommen in die Christenheit. Dass die Bibel immer weniger gebraucht wird, oder immer gar nicht mehr so relevant, so bedeutungsvoll ist, sondern man will Erfahrungen machen. Und wenn man eine Erfahrung macht, dann ist die oft wichtiger oder wird ernster genommen als das, was in der Bibel steht. Ja, hier nochmal ein Bild von mir. Ich war ja da in der Esoterik und ich habe hier auf dem T-Shirt so ein Dreieck. Und dieses Dreieck, das ist eben ein Symbol für eine unpersönliche kosmische Kraft. Also Gott oder das Göttliche wird gesehen als eine kosmische Energie oder eine kosmische Kraft. Und diese kosmische Kraft, die soll dann eben in jedem Menschen sein. So, jetzt mal eben schauen. Ja, da gibt es einen sehr bekannten Inder, Deepak Chopra heißt er, lebt in Amerika zurzeit. Und er hat gesagt, nach Jahrhunderten des Erkennens Gottes durch den Glauben, sind wir heute imstande, göttliche Intelligenz direkt zu erkennen. Warum? Weil wir ja göttlich sind. Und das haben wir ja jetzt endlich entdeckt. Und wenn wir dann Zugang durch Meditation zu unserer eigenen Göttlichkeit bekommen, dann können wir auch Gott direkt erkennen. Oder durch andere Erfahrungen. Dann noch ein Wert, der sich auch in diesem neuen Zeitalter ganz stark herauskristallisiert. Man sagt, dass im alten Zeitalter die Männlichkeit vorherrschen sollte. Und mit der Männlichkeit auch der Verstand. Nicht, dass die Männer mehr Verstand hätten, aber sie haben ihren Verstand mehr gebraucht. Also Männer sind ja tatsächlich vielleicht eher verstandesorientiert, nicht alle, aber der größte Teil, ja, vielleicht eher verstandesorientiert. Und da sagen die New Age-Leute, das hat dazu geführt, dass unsere Welt zerstört ist. Denn es ist alles so rational geworden, technisch, nicht mehr sozial und so weiter. Und deshalb muss das jetzt anders werden. Im neuen Zeitalter die Frauen nach vorne. Und mit den Frauen dann die Intuition. Und die Intuition, die ist deshalb so wichtig, weil ja man durch Intuition viel schneller an sein eigenes Göttliches herankommen kann, als mit dem Verstand. Und das ist ja inzwischen auch schon bei Christen häufig so, dass ja, ich bin immer so verstandesorientiert, ja, ich muss mal irgendwie mal ein bisschen runterrutschen. Und man meint also, dass Verstand inzwischen irgendwie eher negativ ist als positiv.
Ja, Verstand, Intuition ist ein Thema. Wir Männer wissen jetzt nach dem Wochenende hoffentlich, dass wir nicht Engel sind und auch nicht so gut von innen. Also wir haben das Ganze auf uns bezogen. Und wir sind ja ganz belehrt worden, dass wir in diese Richtung auch klar denken und klar sehen, denn das will uns Gott geben, dass wir uns erkennen, wer wir sind. Wir schauen in den Spiegel seines Wortes und dann erkennen wir, wer wir in Gottes Augen sind, und das ist gar nicht so toll. Also bin ich nicht nur, oder? Das sind ja auch die anderen, oder? Also, Merlin Ferguson hat die Sache mit dieser Intuition oder mit diesem Spirit oder Geist auf den Punkt gebracht in ihrem Buch Die sanfte Verschwörung. Sie schreibt: Bei dem großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist. Also hier bringt sie die ganze Sache auf den Punkt. 1980 ist dieses Buch herausgekommen. Merlin Ferguson ist vielleicht eher so ein bisschen engelhaft, elfenhaft im Vergleich zu Madame Blavatsky. Ist sie gerade süß, also die sieht ja ziemlich grausam aus. Ich meine, Madame Blavatsky ist ja auch so ein Name, vielleicht mal von gehört, aber das ist auch einer, der schon vor 100 Jahren gelebt hatte und da eigentlich diese Bewegung schon ein Stück weit angekurbelt hatte. Und nun kam es eigentlich durch dieses Buch, oder mit durch dieses Buch, wurde es auf den Punkt gebracht. Nun ist Frau Ferguson jetzt gerade im 19. Oktober, letzten Monat, gestorben. Deswegen war es nochmal in den Nachrichten. In Time Magazine war ein ganzer Artikel über sie und auch über den enormen Einfluss, die sie auf die ganze spirituelle Bewegung in Amerika und weltweit gehabt hat. Es sind mehrere Dinge darüber geschrieben, auch unter anderem von einem recht bekannten Autor, Fritjof Capra, der das Buch Die Tau der Physik geschrieben hat. Tau der Physik. Also zwei Wörter, die nicht zusammenzukommen oder zu gehören scheinen, aber in der Esoterik zusammengehören, und das ist ehrlich in dieser ganzen Bewegung eine ganz wichtige Sache. Fritjof Capra hat Folgendes behauptet, er hat gesagt, dass die New Age Bewegung, das sind so die, man könnte sagen, Prominenten, die eigentlich in ihre Schriften zum Ausdruck gebracht haben, was die Gesamtbewegung will. Denn Esoterik ist nicht eine Religion wie Buddhismus, wo eine klare Lehre ist. Man muss das hier und da herausfinden aus Büchern von Menschen, die eigentlich die Bewegung vorangetrieben haben. Er sagt, dieser ganze Einfluss der Neo-Age-Bewegung richtet sich vor allem auf die Entfaltung des menschlichen Potenzials. Es geht darum, dass etwas Geheimes, was Verborgenes in uns ist, das Potenzial, und das soll uns aus uns hervorgebracht werden. Dann auf den ganzen Bereich der humanistischen Psychologie. Psychologie ist sehr, sehr wichtig. Diese Bewegung, und in humanistischen Psychologie, die ja zusagt, dass wir Menschen wichtig sind, dass in uns das Gute steckt. Auf das Interesse für Spiritualität und für okkulte, paranormale Phänomene. Intuition. Sich öffnen für die Spirit World. Da geht es eigentlich hier drum. Er macht ganz klare Aussagen, wo die New Age-Bewegung sich darauf richtet. Und dann auf die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. Alternative Heilverfahren. Nun, man geht zum Arzt, und normalen Arzt, studiert und allem, und sagt, ich habe aber noch eine andere Methode, hat keine Nebenwirkungen. Und das wirkt ganz gut. Und dann kommt er damit und sagt, und so, und viele lassen sich einfach durch den Arzt beraten und lassen sich darauf ein. Und er erkennt, dass dadurch, könnte sagen, den Geist der New Age-Bewegung Fortgang findet. Das bringt ja diese Aussagen auf den Punkt. Nun, Merlin Ferguson hat schon gesagt, es geht um einen Geist. Wie soll nun diesen Geist wirken? Milton Ferguson sagt darüber weiteres: Eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Das ist kompliziert vielleicht ausgedrückt, aber sie meint, hier werden zwei Dinge zusammengebracht. Man könnte sagen, die moderne Wissenschaft mit alten Kulte oder Wissenschaft und Spiritualität oder auch okkulte Methoden. Methoden, die schon uralt sind und die eigentlich sehr wirksam sind. Diese sollen zusammengebracht werden. Nicht nur die alten Kulten, das ist ja primitiv, aber das mit moderner Wissenschaft in Verbindung. Das soll eine gute, neue Richtung dieses Geistes, die New Age-Bewegung, sein. So sagt sie. Nun sagt sie darüber mehr, ich tue das jetzt schnell. Es gibt unzählige Verschwörungen, es geht ja um eine Verschwörung und sie erkennt, diese Verschwörer sind überall. Sie befinden sich in Firmen, Universitäten, Krankenhäuser, Lehrkollegien, Fabriken, Arztpraxen, Bundes- und Staatsämtern, Stadträten, Regierungssitzen, bei gesetzgebenden Organen, also in vielen Bereichen, sagt dann am Ende, im Grunde genommen in allen Bereichen des Landes, wo Politik gemacht wird. Also erst, es ist nicht eine politische Strömung, aber es ist so wichtig, dass diese Strömung wohl mittels Politik weitergegeben werden muss. Deswegen diese vielen Methoden, wie diese Transformation durchgesetzt wird durch Bücher, Vorträge, Schullehrpläne. Da stecken wir mittendrin. Alle, die Kinder haben, die wissen das. Die Kinder kommen mit Themen nach Hause, da haben wir keine Ahnung von. Und was ist das denn? Ja, es ist harmlos und so, die Kinder wissen auch nicht, was es ist. Die machen das einfach. Aber das sind spirituelle Methoden. Es sind Dinge, die diesen Geist der New Age-Bewegung in sich tragen und weitergeben. Und das bringt mit sich, dass Eltern und Kinder spirituell gesehen in einer Art Bruch sind. Die Kinder machen Dinge, die die Eltern nicht nachvollziehen können, denken in Art und Weise, die fast nicht mehr nachvollziehbar ist, weil sie eben also diese Methoden, die Erwachsenen nicht kennengelernt haben. Durch Verhandlungen innerhalb der gesetzgebenden Versammlung, sowie mittels Nationalmedien wird diesen neue Sichtweise Ausdruck verliehen. Es geht also um eine unsichtbare Welt, eine Geisterwelt. Es geht um eine universelle kosmische Kraft. Es gibt allerhand Wesen, Götter, Göttinnen, Dämonen, Geister, Engel, Elfen, die werden auch alle beschrieben. Und wir haben eigentlich einen ziemlich fließenden Übergang zu dieser unsichtbaren Welt. Und dieser Übergang soll immer fließender werden. Wir sollen immer mehr intuitiv uns auf diese Welt einlassen, sodass wir sogar Stimmen hören. Da wird den Kindern gesagt, du kannst ja einen spirituellen Freund haben, der dich ein bisschen berät und vielleicht tröstet, wenn du allein bist. Und wir lachen drum, aber das wird gesagt, das wird praktiziert und die Kinder in ihrer Einfalt machen das und da wird was in Verbindung gebracht. Kann sein, dass sie irgendwelche Stimmen hören, die nicht nur ihre eigenen Stimmen sind, sondern wirklich Stimmen aus dieser unsichtbaren Welt, denn die Bibel sagt ja, es gibt auch diese unsichtbare Welt. Das Bild habe ich schon ein paar Mal gezeigt, als ein vereinfachtes Bild, wie die Bibel einfach die unsichtbare Welt einschätzt. Es gibt die unsichtbare Welt Gottes, des Himmels. Dann zwischen Himmel und Erde, diesem Bereich, wo Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte, Engel können wir noch zuordnen, sich befinden. Und wenn wir uns nun für etwas Unsichtbares öffnen, werden wir mit dieser Welt konfrontiert werden. Deswegen unterscheidet Paulus in 1. Korinther 2, Vers 12 und sagt den Christen, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt. Das Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Also wir haben nicht den kosmischen Geist empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Diesen Geist haben wir empfangen. deswegen, ihr Christen, ist ja eine indirekte Warnung, nicht wieder zurück zu dem Geist des Kosmos. Entfernt euch davon, damit ihr ganz und gar frei seid, den Geist Gottes zu empfangen, der durch euch kommt, der euch lehrt und zeigt, was Gott euch geschenkt hat. Nur der Geist Gottes kann das tun. Wir haben in diesem Kosmos, in dieser Welt, so sagt es auch Jesus, Angst. Oder wir haben da Bedrängnis. In der Welt, in diesem Kosmos, habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt im Kosmos überwunden, sagt Jesus. Nun, diese Überwindung ist durch sein Kreuzestod. Er sagt das seine Jüngern im Voraus, aber das ist die einzige Überwindung des Kosmos. Deswegen besingen wir das Kreuz. Deswegen, achte darauf, weil dadurch uns die Angst für den Kosmos, die an sich gottfeindlich ist, uns genommen werden kann. Und wenn ihr mit dem Kosmos Freund seid, pass auf, dann seid ihr Feinde Gottes. Seid nicht so sehr Freund dieser Welt. Denn die Welt ist als solches in Feindschaft Gott gegenüber. Nun, wie betrachtet nun die Esoterik Jesus?
Ja, aber doch eben ganz kurz. Jesus. Wer ist Jesus in der Esoterik? Nur ganz schnell, man ist der Meinung, Jesus Christus sei ein Musterbeispiel für die letztendliche Bestimmung des Menschen. Also er hat praktisch schon vor uns das alles erreicht, was wir noch erreichen können. Und soll ein Weisheitslehrer gewesen sein, der sein Wissen in Indien, Tibet und Ägypten bekam. Und dann heißt es noch, dass Jesus in Ägypten eingeweiht wurde in 7 Stufen in die geheimen Mysterien, esoterischen, eingeweiht, in die große Loge der Himmlischen aufgenommen und dann den Titel Christus bekam. Und sie sind der Meinung, dass wir alle Christus werden können, wenn wir uns nur hoch genug entwickeln. Und die Sache ist, dass sie das so anstreben, dass das alles so sein soll, dass wenn es Menschen gibt, die das nicht glauben, dass sie davon ausgehen, dass diese Menschen die anderen zurückhalten von ihrer Höherentwicklung. Deswegen müssen diese Menschen, die das nicht glauben, dann irgendwie entfernt werden. Das Ziel in der Esoterik von Jesus, das soll die Verkündigung der Christusschaft aller Menschen gewesen sein. Und da zitieren sie auch, er soll gesagt haben, und das hat jemand durchbekommen, der gesagt hat, Jesus hat durch ihn gesprochen, ich lebte, um die Möglichkeiten der Menschen zu zeigen. Was ich getan habe, können alle Menschen tun, und was ich bin, können alle Menschen sein. Ja, vielleicht jetzt noch ein ganz kurzes ein Hinweis darauf, was machen wir, wenn wir Esoterikern begegnen. Und es kann sehr gut sein, dass ihr jetzt bei dem Straßeneinsatz mit vielen Menschen sprecht, die dieses Gedankengut haben. Und darum nur ein ganz paar Tipps noch und dann hören wir fast auf. Also man darf sich bei den Esoterikern nicht von ihrer Ausstrahlung blenden lassen. Denn sehr, sehr häufig haben sie eine sehr positive Ausstrahlung. Bei mir haben damals die Menschen immer gesagt, also du hast ja eine unheimliche Ausstrahlung. Und die haben immer gedacht, ich wäre dann auch mit was Positivem beschäftigt. Und das kann uns ganz schnell passieren. Wir sehen, dass die Menschen eine tolle Ausstrahlung haben, denken, also so schlimm können das doch gar nicht sein. Und wir sollten sie als Suchende sehen, die trotz äußerer Selbstsicherheit unsicher sind. Sie tun so, als wären sie total selbstsicher. Sie überheben sich auch über Christen. Wenn man mit ihnen über Jesus spricht, dann werden sie gleich alle möglichen Argumente haben, wer Jesus denn eigentlich nun wirklich war. Und sie schauen so von oben nach unten, denn die Christen sind ja diejenigen, die noch an einen Gott außerhalb glauben und nicht, dass sie selber göttlich sind. Also die sind noch nicht auf ihrer Bewusstseinsebene und deshalb schauen sie die so ein bisschen von oben nach unten an. Aber man kann ja mit ihnen sprechen und man kann Fragen stellen. Also wir sollten nicht diskutieren über irgendwelche Sachen, von denen sie meinen, dass sie da unbedingt recht hätten. Wir können das vielleicht durch Fragen herausfinden. Man kann zum Beispiel versuchen, was ist eigentlich, wenn Sie sich mit diesen Dingen beschäftigen, Ihre eigentliche Suche? Zu mir kam zum Beispiel mal eine Frau und die wollte dann mit mir diskutieren, ob Gott nun die Schöpfung, ob das nun so gewesen wäre, wie es in der Bibel wäre, ob Gott das gemacht hätte oder eben ob die Evolution recht hätte. Und dann habe ich gesagt, ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe mich mit Evolution noch nicht viel befasst. Aber wenn ich dich so fragen höre, dann höre ich dahinter, du willst wissen, ob es überhaupt einen Gott gibt, der so etwas machen könnte. Ja, sagt sie, genau das ist meine Frage. Und da waren wir abgelenkt von dem, wo sie eigentlich mit mir drüber diskutieren wollte. Also versucht herauszufinden, was ist ihre eigentliche Sehnsucht? Und man könnte Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie stellst du dir Gott vor? Oder man könnte sagen, kann eine unpersönliche Kraft, weil sie werden ja dann davon ausgehen oder sagen auch, Gott ist eine unpersönliche Kraft, ja, eine kosmische Energie oder was auch immer, kann eine unpersönliche Kraft Menschen führen oder auch bewusst leiten? Und man kann mit ihnen über ihre Erfahrungen sprechen. Und glaubst du, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die nicht nur Gutes will? Weil damals, kann ich mich erinnern, nach einiger Zeit wusste ich, es gibt eine unsichtbare Welt. Und ich habe diese unsichtbare Welt auch erlebt. Und die hat mich nachts bedroht. Und viele, die lange in der Esoterik sind, die erfahren das. Bei mir war es so, dass ich nachts oft durch Albträume geweckt wurde. Oder dass ich in meinem Zimmer, wenn ich wach wurde, dunkle, schemenhafte Gestalten sah. Oder ich weiß, einmal im Urlaub war ich und dann musste ich nachts mit meiner kleinen Tochter zur Toilette. Da sah ich draußen am Fenster zum Beispiel, meinte ich zu sehen, den Tod. Und ich sah diese Gestalten, ja. Und ich glaube, dass ganz viele, die lange mit der Esoterik beschäftigt sind oder über Jahre Yoga machen oder sonstige Dinge, die machen solche Erfahrungen. Die wissen, die würden das aber nicht so ohne weiteres kundgeben. Aber man kann fragen, hast du diese Welt schon mal erlebt? Hast du Kontakt mit der unsichtbaren Welt? Kann man ruhig fragen, man muss sich überhaupt nicht scheuen. Die reden gerne über alles. Ja. Dann berichte über deine persönlichen Erfahrungen mit Gott. Und ich habe immer für mich irgendwie etwas parat, wenn ich zum Beispiel zum Friseur gehe oder irgendwo hin, dass ich eine Gebetserhörung oder etwas, was ich erlebt habe, mitnehme in Gedanken. Und dann versuche ich dahin zu führen. Und dass ich dann etwas erzählen kann, was ich mit Gott erlebt habe. Weil die Leute, erstmal denken sie, dass Christen sowieso keine Erfahrungen machen. Weil das ist ja nur tote Tradition in ihren Augen. Und zweitens müssen sie neugierig gemacht werden. Und wenn du Erfahrungen machst, dann bist du schon mal in ihrem Ansehen etwas gestiegen, weil da bist du schon eine Stufe weiter. Lass erkennen, dass dein Glaube nicht aus toter Tradition besteht, sondern aus einer lebendigen Beziehung zu einem lebendigen und auch persönlichen Gott. Das ist ganz wichtig, denn im Grunde suchen Esoteriker nach einer persönlichen Führung. Das haben wir zum Beispiel gemacht, wir haben in Meditation uns geöffnet und wir haben gewartet, dass wir Führung bekommen, obwohl wir ja glaubten, Gott ist eine unpersönliche Kraft. Trotzdem haben wir darauf gewartet und die Welt ist diese unsichtbare Welt, ist dann auch in Kraft getreten und fing auch irgendwann an, uns Dinge zu sagen. sodass ich zum Beispiel dann auch manchmal Stimmen gehört habe, die mir bestimmte Dinge gesagt haben, die ich tun oder lassen soll. Ja, vielleicht noch eines. Bringe sie in die Gegenwart Gottes. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe gehört, dass zum Beispiel bei einer Esoterikmesse, da saßen Christen dann in einem Café gegenüber dieser Esoterikmesse. Und die Leute gingen da ja ein und aus. Und da hat eine Frau hat da so eine Esoterikerin beobachtet. Und dann ist sie zu ihr hingegangen und hat gesagt, ich muss dir was von Gott sagen. Gott hat mir gesagt, ich soll dir was sagen. Die Frau war sofort bereit und ist mitgegangen, weil das möchte sie. Sie möchte bewusste Führung haben. Sie würde zum Hellseher gehen, sie würde sich die Karten legen lassen, sie würde alles machen, damit sie Führung bekommt für ihre Zukunft. Also bringe sie in Gottes Gegenwart, wodurch? Zum Beispiel durch Gebet. Bete mit ihnen auf der Straße, wenn es sein muss. Wenn sie dir was erzählen von ihren Ängsten, wenn sie dir von ihren Problemen erzählen, dann sage einfach, komm, ich bete jetzt mal für dich. Und nimm sie an die Seite und bete und sie werden sofort spüren, hier ist Gott. Weil dafür sind sie sehr sensibel. Als ich damals in diese Gemeinde kam, in Australien, wo wir zum Glauben gekommen sind, und die Frau hat mit mir gebetet, da wusste ich sofort, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Und also bete in ihrer Gegenwart und sie finden das gut. Du brauchst keine Scheu zu haben, sie würden das gut finden. Und natürlich nimm sie mit in den Gottesdienst, wo der Geist Gottes da ist und wo sie das auch spüren. Da kannst du von ausgehen, wenn sie schon lange damit beschäftigt sind. Bring sie in Gemeinschaft, lad sie ein zu einem Bibelkreis oder sag einfach, komm mal zum Abendessen, fang damit an. Komm zum Abendessen und bete ein Tischgebet und sie werden sofort merken, hier ist es anders. Oder lade sie zu einer Gesprächsreihe ein oder mit entsprechender Literatur natürlich. Ja, vielleicht erstmal so weit, man könnte jetzt noch viel weiter gehen, was muss man dann machen, wenn sie sich bekehrt haben, aber so weit sind wir ja noch nicht.
Ja, doch, wir sind auch lebendige Beispiele dafür. Also es ist ein harter Weg, also wenn man da rausgekommen ist, um dann frei zu werden. Also das ist wirklich ein langer Weg. Also manche sagen, ja toll, wenn ich das erlebt habe, aus so einem weitem Buddhismus und Esoterik und dann Christ geworden, also super, dann würde ich auch jetzt glauben. Ich sage, aber hallo, du weißt überhaupt nicht, was das noch an Kämpfe gekostet hat. Das war gigantisch, über Jahre und zum Teil jetzt auch noch. Wir sind, ich habe das auch am Wochenende klar gemacht, auf einen ganz anderen Punkt eingestiegen. Und zum Glück urteilt der Herr nicht nach dem, wie ein anderes tut. Also wir werden nicht miteinander verglichen, sondern wir werden daraufhin angesprochen, wo wir einsteigen und wo wir von diesem Punkt an anwärts anfangen zu wachsen. Im Glauben, Vertrauen auf ihn. Wunderbare Sache. Was haben wir? Was steht uns da gegenüber? Esoteriker oder Menschen, die halb oder ganz da drin stecken. Nun, ein Haus der Leerheit. Ein Haus von Gott verlassen. Ein Haus, was, wie Elger so sagte, nach Führung sich sehnt. Also wir müssen diese Sicht haben. Es kann sein, dass sie sich völlig anders präsentieren. Und strahlen und es sieht aus, ist alles in Ordnung. Aber im Wesen ist es so, dass ihr Haus leer ist. Und sie sehnen sich, vielleicht käme Gott wieder zurück in ihrem Haus. Sie wissen es vielleicht nicht. Was aber haben wir? Wenn es gut ist, sind wir Haus Gottes, Bethel. Das heißt, wenn wir Gott suchen, dann wird er da sein. Was ist in uns? Nun, Paulus schreibt das den Kolossen und ich möchte gerne damit enden. Er schreibt in Kolosser 1, Vers 26, das Geheimnis, es geht hier auch um etwas Verborgenes, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt,
Es geht also auch um ein Geheimnis, was bis zu einem bestimmten Punkt verborgen war. Bis dahin war es eine esoterische Lehre. Ein geheim, eine verborgene Lehre. Nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Es ist ganz wichtig, dass Gott nicht irgendwelchen Dingen manifestiert, sondern er offenbart sich als Person. Das wird er tun, wenn er will und wenn wir in Gehorsam auf Menschen zugehen und vielleicht, wie es er gesagt hat, mit ihnen beten. Dann kann es sein, dass Gott sich selbst auch durch uns, diesen Menschen, offenbart. Vers 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch. Nun höre ich jetzt eben kurz hier auf. Es geht noch weiter. Aber es heißt zunächst mal Christus in euch. Das ist eine ganz wichtige Aussage, aber er hat schon gesagt, das würden Esoteriker oder Menschen, die in diese Richtung glauben, dass Gott sowieso in allen Menschen, in allen Dingen, in mir, in dir und so weiter steckt. Das würden diese Menschen auch annehmen. Christus ist auch in mir. Ist Christus auch in dir? Nun, bei ihnen geht es darum, dass sie einen sogenannten kosmischen Energie in sich haben. Sie meinen, das sei Gott, das sei Christus. Wir haben aber den göttlichen Jesus Christus. Der ist in uns und nun geht es weiter und das ist auch der Unterschied. Es geht ja darum, dass wir nicht so eins zu eins so mit Christus verschmolzen sind, sondern Christus in euch ist nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit, die im Himmel ist, die ist durch Christus nicht eins zu eins in uns gekommen, aber durch die Verbindung mit Christus ist eine Hoffnung in uns gepflanzt. Was also ist in uns? Eine ganz tiefe Hoffnung. Und die Hoffnung bezieht sich auf die Herrlichkeit. Wir erfahren die Herrlichkeit noch nicht eins zu eins. Also was haben wir zu bieten? Hoffnung. Die anderen sind hoffnungslos in Bezug auf den Dingen Gottes. Sie meinen was zu haben, aber ihr Haus ist leer. Wir sind Haus Gottes, Bethel, geworden in unserem Suchen und indem wir Gott angerufen haben, ihn empfangen haben, das heißt die Hoffnung der Herrlichkeit durch Christus in unseren Herzen gepflanzt bekommen haben. Mit dieser Hoffnung geht hinaus und verkündigt es, sagt es weiter, sodass leere Häuser eventuell auch mit dieser Hoffnung angesprochen und erfüllt werden. Ich möchte noch gerne beten, stehen wir dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, du hast diese gewaltige Sache offenbart, nämlich durch dich. Herr, ist Hoffnung in unsere Welt gekommen, nämlich Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Denn niemand hat diese Herrlichkeit Gottes verdient gehabt. Wir alle gingen in die Irre. Wir haben alle gesündigt und erlangten nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun aber ist durch dich diese Verbindung zustande gekommen, indem wir dich empfingen, ist Hoffnung auf diese Herrlichkeit in unser Leben gekommen. Erfülle du uns neu mit dieser Hoffnung, dass wir auch diese Hoffnung weitergeben und damit Menschen vielleicht auch ansprechen, konkret. Offenbare du dich durch uns nach deinem Willen. Amen.